Ich habe irgendwie ein bisschen den Überblick verloren. Wie viele Krisen haben wir jetzt eigentlich zurzeit? Jetzt haben wir die Klimakrise, dann haben wir die Corona-Krise, dann, was haben wir noch? Die Pflegekrise oder besser gesagt allgemein so ein Fachkräftemangel. Dann haben wir die Inflation, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer weiter. Dann haben wir eine politische Krise nach der anderen im In- und Ausland. Also man kennt sie irgendwie gar nicht mehr aus. Aber egal, wie viele Krisen das es auch gibt, das wird ziemlich schnell ziemlich unbedeutend und unwichtig, wenn man plötzlich in eine persönliche Krise schlittert. Ein Todesfall, eine schwere Krankheit, ein Schicksalsschlag, finanzielle Probleme, Familienprobleme. Plötzlich denkt man sich, Corona, was interessiert mich Corona? Ich habe ganz andere Probleme. Was versteht man unter Krise? Gibt es verschiedene Definitionen. Eine besagt, eine Krise im psychosozialen Sinn besteht im Verlust des seelischen Gleichgewichts. Wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann. Plötzlich fühlt man sich, wie wenn man vor einer Wand steht, ohne Tür, ohne Ausweg. Die Hände sind angebunden, man ist völlig hilflos, ratlos, hoffnungslos. Man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ansätze, wie man mit so einer Krise umgehen kann. Gute und schlechte. Man kann verdrängen, man kann flüchten in Alkohol und Drogen oder Ablenkung. Das ist ein schlechter Ansatz. Im Endeffekt wird es dadurch nur noch schlechter und schlimmer. Auf der anderen Seite kann man sich Hilfe suchen. Bei einer vertrauten Person, mit der man reden kann, oder professionelle Hilfe, bei einem Psychologen. Oft ist es einfach schon hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann, eine vertraute Person. Wir starten heute eine neue Predigtreihe und da wollen wir uns anschauen, wie die Schreiber der Psalmen mit ihren Problemen und Krisen umgegangen sind. Und gerade in den Psalmen finden wir eine ganze Reihe von wirklich schlimmen persönlichen Krisen, die Menschen durchgemacht haben und wie sie damit umgegangen sind, wie sie das in Lieder und in Gebeten ausgedrückt haben und mit Gott darüber geredet haben. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen diskutiert, ja, wie wollen wir diese Predigtreihe nennen. Wir wollen jetzt nicht so sehr den Fokus auf Krisen und auf Probleme richten, sondern vielmehr auf Lösungen und auf Gott schauen. Und wir haben uns dann geeinigt auf den Titel Stark durch Herausforderungen. Und auf Wunsch fange ich da jetzt noch einmal mit dem Psalm 1 an. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor gut 2 Jahren schon einmal eine Predigtreihe über die Psalmen gehabt. Da war der Fokus und der Blickwinkel allerdings ein bisschen anderer. Und ich möchte heute eben nochmal so eine kurze Einführung über die Psalmen machen und mit Psalm 1 starten, weil so der Psalm 1 so ein bisschen das Tor aufmacht in die Welt der Psalmen. Und es ist immer wieder beeindruckend, wenn man so die Psalmen durchliest, wie ehrlich diese Menschen mit Gott über ihre Probleme geredet haben. Sie haben wirklich Gott ihr Herz komplett ausgeschüttet, auch die negativsten Empfindungen, die sie gehabt haben, völlig ungefiltert kommt da alles raus, so wie Erbrochenes, einfach alles raus. Und sie schmeißen es einfach Gott so vor die Füße. Und da lesen wir zum Beispiel im 3. Psalm, denn du zerschlägst meinen Feinden den Kiefer, den Gottlosen zerbrichst du das Gebiss, oder anders übersetzt, du wirst diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Gebet, das irgendjemand hier im Gottesdienst beten würde und wo die ganze Gemeinde mit Amen einstimmen würde. Aber es ist einfach ehrlich. Und es ist eben so beeindruckend, wie ehrlich diese Menschen gebetet haben. Und ich frage mich immer wieder mal, wie ehrlich sind eigentlich unsere Gebete? Sind oft sehr fromm, sehr heilig oder scheinheilig. Und tief in unserem Inneren geht es uns vielleicht ganz anders. Aber Gott kennt uns sowieso, er kennt unsere tiefsten Gefühle, was uns innerlich bewegt. Also warum nicht einfach wirklich ehrlich mit ihm reden, so wie es uns geht. Ein paar einführende Sachen zu den Psalmen. Die Psalmen findet man so ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Und es sind eben Gebete und Lieder. Der hebräische Titel bedeutet das Buch der Lobpreisungen. Und das deutsche Wort Psalmen leitet sich vom Griechischen ab und bedeutet so viel wie von Saiteninstrumenten begleitete Gesänge. Weiß noch jemand, wie viele Psalmen das es gibt in der Bibel? 150, genau. Sie sind eingeteilt in wie viele Abschnitte? In 5, genau. Angelehnt an die 5 Bücher Mose sind auch die Psalmen in 5 Bücher eingeteilt und jedes von diesen Büchern endet dann in einem Lobpreis Gottes. Was ist der kürzeste Psalm? 117, sehr schön. Hat nur 2 Verse, aber 2 schöne Verse. Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn seine Liebe zu uns ist stark und seine Treue hört niemals auf. Halleluja, lobt den Herrn. Der längste Psalm? 119. Ein Lobpreis über die Großartigkeit vom Wort Gottes. Welcher Vers steht genau in der Mitte der Bibel? Ist auch genau in der Mitte von diesen 2 Psalmen, nämlich Psalm 118, Vers 8. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Auch ein schöner Vers. Die Psalme sind in einem relativ langen Zeitraum geschrieben worden, 500 Jahre. Da ist schon einiges passiert in der Geschichte von Israel. Und sie wurden immer wieder neu gesungen und gebetet im Gottesdienst, im Tempel. Und sie werden auch so als das Gesangsbuch des Tempels bezeichnet. Und es sind eben solche Lobpreislieder, die man im Tempel gesungen hat, aber eben auch sehr, sehr persönliche Gebete. Und darum werden sie auch genannt das Gebetbuch der Gemeinde. Und bei vielen Psalmen findet man am Anfang auch noch so zusätzliche Informationen über den Autor, über Hinweise über den Gesang, Musikbegleitung, wofür sind die bestimmt. Es gibt dann Psalme, dann gibt es Klagelieder, gibt es Liebeslieder, Inschriften, Lieder für die Pilgerreise. Und was ich auch interessant finde, sind dann oft so Informationen, nach welcher Melodie das zum Spielen ist. Da wisst man heute leider nichts mehr davon. Aber zum Beispiel der Psalm 22 wird nach der Melodie der Hirschkuh der Morgenröte gespielt. Oder Psalm 45 nach der Melodie der Lotusblüten. Wäre interessant, wie das damals wirklich gelungen hat. Und dann findet man auch noch oft so Situationsangaben, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang ist dieser Psalm entstanden. Zum Beispiel in der Psalm 3, den ich schon erwähnt habe, da ist darum gegangen, dass David vor seinem Sohn Abschalom hat fliehen müssen. Und in dem Zusammenhang hat er eben diesen Psalm dann geschrieben. Was glaubt ihr, wer hat die meisten Psalme geschrieben? David, 73 an der Zahl. Dann war Asaf einer, der auch einige Psalme geschrieben hat, das war ein Levit. Dann die Korachiten, also die Söhne von Korach, das waren auch wichtige Personen damals im Tempeldienst, die haben Psalme geschrieben. Dann hat Salomo 2 Psalme geschrieben und ein Psalm kommt von Mose. Also der geht dann doch sehr weit zurück, das ist der Psalm 90. Und was da auch wichtig ist, ist, dass diese Personen, die hier genannt sind, also der Fokus ist jetzt nicht so sehr drauf, wer hat diesen Psalm geschrieben. Darum steht da auch nicht ein Psalm von David, sondern es steht dort im Hebräischen ein Psalm dem David zugeordnet. Also wichtig ist nicht, dass David den Psalm geschrieben hat oder sonst wer, sondern viel wichtiger ist, dass man diese Psalme immer wieder persönlich nimmt und persönlich in sein Leben einbezieht und in den Tempeldienst einbezieht, in den Gottesdienst einbezieht. Und eben quasi diese Gebete sich selbst zu eigen macht. Und ihr kennt es vielleicht auch, dass oft die Worte wegbleiben und man gar nicht weiß, was man jetzt eigentlich beten soll. Und da können so Psalme auch hilfreich sein, einfach seine eigenen Gefühle mit den Worten vom damaligen Psalmschreiber auszudrücken. Inhaltlich sind die Psalme, könnte man sagen, so eine kleine Bibel. Also sie umfassen eigentlich alle möglichen theologischen Themen von der Heiligen Schrift über den Messias, über die Schöpfung, die Königsherrschaft Gottes, über das Volk Israel und so weiter. Und wir wollen eben heute mit dem Psalm 1 starten. Ist kein typischer Gebetspsalm, aber ich möchte noch an jedem Punkt ein kurzes Gebet danach anfügen. Und im Psalm 1 geht es ums Glück. Die Suche nach Glück. Und der Dalai Lama hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Ich glaube nicht, dass er damit recht gehabt hat, weil man aus der Geschichte sieht, es gibt Menschen, die waren nicht wirklich sonderlich glücklich, aber sie haben trotzdem ein tiefes und sinnerfülltes Leben geführt. Aber womit er sicher recht gehabt hat, ist, dass jeder Mensch glücklich sein möchte. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, nein, ich möchte unglücklich sein. Das taugt mir. Also jeder Mensch möchte glücklich sein. Und gerade wenn man sich in einer Krise befindet, dann hat man das Gefühl, dass man das Glück wirklich verlassen hat. Vielleicht fühlt es sich auch nur so an. Aber man ist so irgendwie so einer Spirale nach unten. Und die Frage ist halt, wie kann man diesen Weg nach unten verlassen und wieder den Weg nach oben finden, den Weg zum Glück finden. Und da gibt es viele Antworten. Und wir wollen jetzt heute einmal anschauen, was im Psalm 1 darüber steht. Und der Psalmist gibt uns da zwei Tipps und zwei Konsequenzen. Und er beginnt mit den Worten, wohl dem oder glücklich ist der, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben es ja vorher auch schon gesungen. Und dann startet er und sagt, wo wir diesen Weg zum Glück, den Weg aus der Krise nicht finden werden. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Anders übersetzt, glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt. Da haben wir einen Orpheus-Spötter, der huckt da und spottert den ganzen Tag. Und mit solchen Artgenossen sollen wir uns eben nicht abgeben. Ein Spruch sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Die Menschen, die um uns herum sind, die werden uns beeinflussen. Entweder positiv oder negativ. Und deshalb soll man darauf achten, mit welchen Menschen wir uns umgeben und auf welche Ratschläge wir hören und wer unsere Freunde sind. Das sollen nicht Gottlose, nicht Spötter und nicht Sünder sein. Das ist eine klare Ansage und ein klarer Weg, wo wir den Ausweg aus der Krise nicht finden werden. Wer ist jetzt gottlos? Gottlos bedeutet nicht unbedingt, dass man nicht an Gott glaubt. Gottlose Menschen können sehr wohl an Gott glauben, aber sie leben nicht mit Gott. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, so wie es ihnen vorkommt, ohne dass sie Gott danach fragen. Und da soll man Abstand halten. Gottloser Rat. Heißt es, dass wir jetzt nur mehr den Ratschlag von Christen annehmen sollen? Ja und nein. Wenn ich ein Mathematikproblem habe, wenn ich nicht weiß, wie man die dritte Wurzel ausrechnet, dann frage ich jemanden, der sich mit Mathe auskennt. Wenn ich einen Kuchen backen will, aber keine Ahnung habe, was ich da reinhauen soll, dann frage ich jemanden, der sich mit Backen und Kochen auskennt. Wenn ich ein EDV-Problem habe, dann gehe ich jemanden, der sich mit Computer auskennt. Und da ist mir dann relativ wurscht, ob der jetzt an Jesus glaubt oder ob er sonst irgendwas glaubt. Da muss ich nur in dieser Sache eben auskennen. Aber wenn es um moralische Fragen geht, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um Sinnfragen geht, woher komme ich, wohin gehe ich und warum bin ich eigentlich da auf der Welt, dann ist es besser, wenn man nicht auf gottlose Menschen hört. Denn da kommen dann sonst so Ratschläge wie, glaub an dich selbst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Alles, was dich nicht glücklich macht, kannst wegschmeißen. Notlügen sind okay. Notlügen sind keine Lügen. Das machen alle so. Das ist schon in Ordnung so. Oder Sex vor der Ehe ist kein Problem, das ist normal. Oder Homosexualität ist auch eine ganz normale Form des Zusammenlebens. Alles ist erlaubt. Und in diesen Fragen sagt die Bibel eben etwas ganz anderes aus. Und deshalb soll man vorsichtig sein, auf wen wir hören und welchen Rat wir annehmen. Und auch welche Ratschläge wir selbst geben. Auch Christen können richtig schlechte Ratschläge geben. Also es ist von außerhalb von der Gemeinde, aber auch von innerhalb der Gemeinde, dass es ziemlich verdrehte Moralvorstellungen gibt. Und auch Gottesfürchtige handeln und reden oft sehr gottlos. Und wir wissen, lästern ist lustig. Und es ist oft richtig lustig, wenn man mit Spöttern zusammensitzt und andere Menschen ausrichtet, schlecht über andere redet, sich lustig macht über andere. Und viele Menschen machen es auch ja oft recht einfach, dass man sich lustig macht über sie. Aber Vorsicht, es ist nicht der Weg zum Glück und nicht der Weg aus der Krise. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 4, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Herr, hilf uns bitte, dass wir weise entscheiden können, ob Ratschläge gut oder schlecht sind. Hilf, dass wir Gottesfürchtigen auch tatsächlich gottesfürchtig reden und handeln, dass wir nicht schlecht, sondern gut über andere reden, dass wir nicht spotten, sondern segnen und dass wir ein Segen sind für andere. Das ist der Weg aus der Krise, das ist der Weg zum Glück. Amen. Jetzt geht der Psalmist weiter und sagt, wo wir den Weg zum Glück finden. Sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also das Positive ist, wenn man zum Wort Gottes greift. Aber was ist, wenn man gar keine Lust hat, in der Bibel zu lesen, keine Freude hat am Gottesdienst oder am Wort Gottes eben. Und gerade wenn man in einer Krise ist, dann hat man einfach oft keinen Bock, dass man jetzt in Gottesdienst geht, dass man die Bibel aufschlägt, dass man da drin liest. Da möchte man sich lieber irgendwo verkriechen und im Selbstmitleid versinken. Ich bin so arm, keiner mag mich. Aber im Endeffekt wird es dadurch nicht besser, sondern noch schlimmer. Und es geht nur immer weiter nach unten. Die Spirale geht immer weiter nach unten. Geistliche Appetitlosigkeit. Kennt es vielleicht. Mag einfach nicht. Interessiert mich nicht. Ein Spruch sagt auch, der Appetit kommt mit dem Essen. Und vielleicht habt ihr es auch schon erfahren, dass wenn man dann trotzdem anfängt und einmal die Bibel aufschlagt oder sich eine Predigt anhört, dann tut sich da um was. Dann macht es auf einmal Klick und man hat ganz andere Gedanken im Kopf, als man sonst hätte. Und dann kommt man eher noch aus dieser Spirale nach unten in die Spirale nach oben. Loben zieht nach oben, heißt es. Und es ist gut, wenn man in guten Zeiten gute Gewohnheiten einübt, dass man das kultiviert, seinen Umgang mit der Bibel, dass man das liest oder hört oder am Handy eine App hat, wo täglich ein Bibelvers kommt oder eine kurze Andacht oder irgendwas. Aber es erfordert Disziplin und Willensstärke. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, immer die Kopfhörer drin habe und Sachen anhöre. Und die Versuchung ist immer ziemlich groß, dass ich mir dann halt Musik anhöre. Und mache ich auch oft. Und oft muss ich dann mal sagen, nein, jetzt höre ich mal keine Musik, jetzt höre ich mal die Bibel an oder ich höre mir einen Vortrag oder eine Predigt an. Und es passiert dann eben oft, dass ich dann eben andere Gedanken im Kopf habe und mir Gedanken mache über die Bibel oder über die Bibelstelle und das da halt geht und das bewirkt was, das tut sich was im Kopf. Man hat dann einfach andere Gedanken, gute Gedanken. Das ist so ein Appetitanreger quasi. Man muss nur so ein bisschen mal anfangen und dann geht's. Man kennt das vielleicht auch vom Sport. Vorher denkt man sich, boah, ich möchte nur auf der Couch sitzen, ich mag es nicht. Aber wenn man dann den inneren Schweinehund einmal überwunden hat und dann was tut, hinten noch, denkt man sich, ach, jetzt fühle ich mich richtig gut, jetzt bin ich wieder frischer, jetzt bin ich wieder wacher. Gut, dass ich das gemacht habe. Heißt nicht, dass man jetzt immer nur in der Bibel lesen muss, ich höre eben auch oft Musik. Aber die Frage ist, was ist vorrangig? Und vorrangig ist das, dem ich den Vorrang gebe. Also es liegt an dir und es liegt an mir. Dranbleiben und gute Gewohnheiten einzuüben. Dazu braucht man Disziplin. Drei Sprüche dazu auch. Die Hälfte des Lebens ist Glück, die andere ist Disziplin und die ist entscheidend. Denn ohne Disziplin könnte man mit seinem Glück nichts anfangen. Disziplin ist nur die Wahl zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich am meisten will. Und die Entfernung zwischen Träumen und Realität nennt man Disziplin. Sich nur zu wünschen, dass irgendwas besser wird, wird nichts bringen. Man muss auch gewillt sein, die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu setzen. Träume sind Schäume, heißt es. Träume sind keine Ziele. Träume sind nur Fantasien und nichts weiter. Wenn man Ziele hat, dann muss man die auch verfolgen und etwas dafür tun, etwas beitragen, auch wenn es momentan vielleicht gar nicht so angenehm ist. Aber Aufgeber gewinnen nicht und Gewinner geben nicht auf. Herr, hilf, dass wir eine richtige Liebe und eine Begeisterung für dein Wort entwickeln, dass wir gerne und viel darin lesen, dass wir darüber nachdenken, es studieren, es aufsaugen und aufnehmen wie Babys die Muttermilch. Das ist der Weg aus der Krise, der Weg zum Glück. Amen. Also wir haben jetzt zwei Wege gesehen. Beide Wege haben auch Konsequenzen. Zuerst sehen wir da jetzt die positive Konsequenz. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ein Baum am Wasser gepflanzt. Er ist gesegnet und wird ein Segen für andere. Wer jetzt nur auf schnellen Spaß aus ist, der wird letztendlich das Glück nicht finden, weil wahres Glück von langer Dauer ist. Frisches, klares Wasser, ein klares Bild. Was braucht ein Baum oder eine Pflanze, damit es richtig gut wachsen kann? Drei Dinge. Erde, Wasser und Licht. Also Licht, Luft und Wasser. Erde auch, ja. Und ich habe mich erinnert an meine Volksschulzeit. Da haben wir mal einen Versuch gemacht, da hat auch jeder Schüler eine Bohne bekommen und einen Blumentopf. Und dann haben wir verschiedene Aufträge gehabt, was wir damit tun sollen. Der eine hat Steine reintun sollen und das dann in den Keller stellen und losen. Ein anderer hat Blumenerde genommen, hat es täglich gegossen und irgendwo ins Licht gestellt. Ich habe den Auftrag gehabt, dass ich Sand nehmen soll und das nicht gießen soll. Und ich habe damals von meiner Sandkiste dann einen Sand rausgenommen, die Bohne da eingegraben und der Sand war aber relativ feucht noch. Das heißt, also das war jetzt nicht eigentlich der Sinn der Aufgabe, hat mir die Lehrerin dann auch gesagt, dass das anders gedacht war. Auf jeden Fall, meine Pflanze ist tatsächlich gewachsen, so 5-8 Zentimeter vielleicht. Und dann war die Feuchtigkeit weg und dann ist nicht mehr gewachsen, dann ist vertrocknet. Und derjenige, der halt die Blumenerden gehabt hat und täglich gegossen hat und das im Licht stehen gehabt hat, die Bohne, die ist richtig groß geworden, richtig gewachsen und immer weiter gewachsen. Die Moral davon ist, wer nah an der Versorgung ist, nah am frischen Wasser ist, der wächst. Wer nah am Wort Gottes ist, Wer nah an Gott selbst dran ist, der findet Glück und der bringt Frucht. Und zwar seine Frucht. Ich kann deine Frucht nicht bringen und du kannst meine Frucht nicht bringen. Ja, jeder hat seine eigenen Begabungen, seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Früchte. Und er bringt diese Frucht zu seiner Zeit. Wer jetzt momentan Himbeeren ernten will, wird Pech haben. Es wachsen keine Himbeeren. Es hat alles seine Zeit. Und man kann das nicht vorgreifen, man kann es nicht erzwingen. Ich möchte jetzt da eine Frucht sehen, wenn keine Frucht da ist, wenn die Voraussetzungen dafür nicht passen. Was man machen kann, ist, dass man eben die passenden Voraussetzungen schafft, dass man eben nah an der Wasserversorgung dran ist. Und die Blätter verwelken nicht. Wer älter wird, weiß, naja, das mit Verwelken, das ist so eine Sache, macht keinen Spaß, älter werden. Ab 25 geht es bergab, da hilft alles nichts. Aber auch wenn das so ist, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Also äußerlich verschrumpeln wir vielleicht langsam, aber innerlich können wir trotzdem immer weiter wachsen in die Ewigkeit hinein. Und letztendlich kommt es genau darauf an. Herr, hilf, dass wir immer wieder deine Nähe suchen, dass wir nahe im frischen Wasser sind, nahe an deinem Wort bleiben und dass wir Früchte in unserem Leben sehen. Jeder für sich seine Früchte zu seiner Zeit. Und dass auch wenn wir langsam äußerlich verwelken, dass wir innerlich immer wieder weiter zu dir hinwachsen. Das ist der Weg aus der Krise, der Weg zum Glück. Amen. Und jetzt sagt er auch noch etwas über die negativen Konsequenzen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Am Ende wird Gott Gericht halten und dann wird Gerechtigkeit gesprochen werden. Was man in den Psalmen auch immer wieder sieht, ist, dass sich Menschen darüber beklagen, dass die Gottlosen oft so erfolgreich sind und gerade die, die Gott suchen, oft so erfolglos sind und dass das einfach ungerecht ist. Und das ist es auch. Aber nur momentan. Auf lange Sicht wird der Erfolg der Gottlosen nicht bleiben. Er wird vergehen, genauso wie sie selbst. Am Ende wird Gott Gericht halten. Aber der Herr kennt auch den Weg der Gerechten, die ihr Vertrauen nicht auf sich selbst oder auf andere Menschen setzen, sondern auf ihn setzen. Und die sind es letztendlich, die den langfristigen Weg des Glücks gehen. Im Psalm 37 schreibt David: Ich sah einmal einen gottlosen und gewalttätigen Menschen, der war wie ein mächtiger Baum, der alles überragt. Später kam ich wieder vorbei und er war weg. Ich suchte nach ihm, doch er war spurlos verschwunden. So wie meine Bohnenpflanze. Am Anfang ist sie trotzdem gewachsen, aber im Endeffekt ist sie vertrocknet und eingegangen. Herr, hilf, dass wir uns nicht nach der Welt orientieren und uns nicht nach dem momentanen Erfolg der Gottlosen sehnen oder sie sogar beneiden. Sie sind nicht zu beneiden, denn am Ende kommt dein Gericht. Danke, dass jeder, der sich an Jesus hält, dann ihn glaubt, ihm vertraut, keine Angst vor deinem Gericht haben braucht. Hilf, dass wir deinen Weg gehen und darauf bleiben. Das ist der Weg aus der Krise, der Weg zum Glück. Amen. Gut, wir haben jetzt zwei Tipps und zwei Konsequenzen gesehen. Und immer wenn ich mir den Psalm noch ein paar Mal durchlese, komme ich drauf, ja, eh schön, aber es ist halt so ein bisschen ein Idealbild. Wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue oder mein Umfeld anschaue, denke ich mir, ja, ganz so funktioniert es halt nicht. Immer wieder versagen wir, auch als Gottesfürchtiger benehmen wir uns oft gar nicht so gottesfürchtig, sondern eher gottlos. Immer wieder tappen wir in die Falle, dass Spotten und Lästern halt doch lustig ist. Und oft fühlen wir uns gar nicht so wie ein Baum am frischen Wasser. Und trotz allem macht ab und zu das Bibellesen trotzdem keinen Spaß. Und wenn man Früchte sucht, sucht man lang und irgendwie findet man trotzdem nichts. Und mir kommt vor, dass ich mit zunehmendem Alter eigentlich nicht geduldiger, sondern eher immer ungeduldiger wäre, weil man vielleicht die Zeit auch davonläuft, ich weiß nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Also ich weiß nicht. Also ich habe auch schon manche Sachen gemacht, die sind überhaupt nicht gelungen. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo eigentlich. Und man kann nur froh sein, dass Gott uns trotz allem Versagen trotzdem immer wieder annimmt und uns nicht zu den Gottlosen rechnet, um Jesu Willen. Dass wir trotzdem seine Kinder sind und bleiben, auch wenn wir versagen. Und dass wir nicht in sein Gericht kommen. Also wenn ich jetzt diesen Psalm 1 auf mich anwende, denke ich mir, also ganz, sind gute Tipps, aber ganz haut es bei mir so nicht hin. Und ich kenne auch niemanden, bei dem es wirklich, der immer wirklich voll an der Wasserquelle ist und der Früchte bringt und wo einfach alles nur super ist. Außer einem, einen kenne ich, Jesus. Jesus hat diesen Psalm wirklich hundertprozentig erfüllt. Er war ständig unter Gottlosen, aber er hat keinen Rat von ihnen angenommen. Vielmehr hat er ihnen Rat gegeben und hat sie zur Umkehr aufgefordert. Er war unter Sündern, aber hat selbst nicht gesündigt. Er war unter Spöttern, aber er hat nicht gespottet, sondern er hat den Spott der anderen ertragen. Und er hat ständig Kontakt zum Vater gehabt. Er war ständig am lebendigen Wasser dran. Und er hat reichlich Frucht gebracht, nämlich uns. Und seine Blätter, seine Jünger, die Gemeinde, sie wird in Ewigkeit nicht verwelken. Und was er tat, gelang. Er ist mit einem Plan in diese Welt gekommen und hat diesen Plan ausgeführt. Also mir kommt vor, dieses Idealbild, das wir da im Psalm 1 sehen, trifft hundertprozentig auf Jesus zu. Und der Psalmist wird da wahrscheinlich unbewusst ein Bild von Jesus gemalt haben mit diesem Psalm. Und von ihm können wir lernen, auf ihn können wir schauen, auf ihn können wir uns immer wieder neu ausrichten und uns von ihm anziehen lassen. Und das ist auch etwas, was wir von den Wellen des Meeres lernen können. Du hast jetzt vorige Woche zufällig diesen Vergleich gefunden. Obwohl das Meer hier auf der Erde ist, werden Ebbe und Flut geleitet von der Gravitation des Mondes da oben. Und das ist eigentlich was Unglaubliches, dass der Mond da oben diese gewaltigen Wassermassen da unten auf der Erde bewegt. Und auch wenn wir hier unten auf der Erde sind und mit unseren Krisen und Herausforderungen zu kämpfen haben, soll unser Ankerpunkt nicht da unten sein, sondern bei ihm da oben. Unser Einfluss soll von oben kommen, vom Herrn und von Gott, der alles in seiner Hand hat und der uns liebt. Herr Jesus, danke, dass du perfekt bist. Überall dort, wo wir nicht perfekt sind, wo wir versagen. Danke, dass du dich als heiliger Sohn Gottes unter sündige, gottlose und Spötter begeben hast, dass du uns Rat und Hilfe gibst und für uns ans Kreuz gegangen bist. Der Weg zum Kreuz, das ist der Weg aus der Krise. Das ist der Weg zum Glück. Amen.